Wir sprechen darüber, dass wir immer den Man in the Loop haben. Das bedeutet, dass wir weiterhin menschliche Kontrolle über jeden Vorgang haben, so wie das eben in anderen militärischen Prozessen ebenfalls der Fall ist.
Ich hatte konkret gefragt, ob Sie das explizit ausschließen, gezielt zu töten, wie die Amerikaner das weltweit machen. Das haben Sie jetzt hier nicht vorgetragen.
Die Frage habe ich beantwortet, weil diese gesamte Diskussion in den Dokumenten, die wir zur Verfügung stellen und die Sie gerne einsehen können, entsprechend gewürdigt wird. Bitte?
Also ist die Antwort ja?
Die Antwort ist, wir haben eine komplexe Situation, wir haben eine komplexe Diskussion, die auch nicht mit einer einfachen Antwort getan ist. Und die Komplexität ist in den Dokumenten, die Ihnen zur Verfügung stehen, abgebildet.
Willkommen an die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. In Corona-Zeiten werden unsere Pressekonferenzen übertragen. Deswegen erlauben Sie mir kurz zwei Vorbemerkungen. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation, die hier an dieser Stelle Pressekonferenzen veranstaltet und ermöglicht, dass unsere Mitglieder und die Mitglieder des Vereins der ausländischen Presse hier ihre Fragen stellen können. Wir werden auf Phoenix begleitet von Gebärdendolmetschung. Das sind heute Janine Rieger und Daniel Meixner. Herzlich willkommen auch an Sie und ein Dank an Phoenix, dass Sie diese Dolmetschung ermöglichen. Wir starten mit den Themen aus dem Bundeskabinett. Und organisatorisch werden wir so vorgehen. Frau Fietz stellt uns immer ein Thema vor und wir lassen dann gleich dazu Ihre Fragen zu dem jeweiligen Themenkomplex, bevor wir zum nächsten Themenkomplex weitergehen. Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Guten Tag auch von meiner Seite. Das Kabinett hat heute den Bericht der Bundesregierung zum Stand des Bürokratieabbaus und zur besseren Rechtsetzung für das Jahr 2019 beschlossen. Die Bundesregierung erstattet dem Deutschen Bundestag jährlich einen Bericht über den Stand des Bürokratieabbaus im Rahmen bestehender Zielvorgaben. Die Erfahrungen mit der angewandten Methodik zur Schätzung des Erfüllungsaufwands, die Entwicklung des Erfüllungsaufwands in den einzelnen Ministerien und die Ergebnisse und die Fortentwicklung auf dem Gebiet der besseren Rechtsetzung. Der vorliegende 13. Bericht bezieht sich auf den Zeitraum von Januar bis Dezember 2019. Ich kann Ihnen da jetzt gerne Details zu nennen, verweise aber auch darauf, dass es eine Pressemitteilung dazu gesondert geben wird. Jetzt ist die Frage, ob Interesse besteht, dass ich Ihnen die Details dieses Berichtes vortrage.
Ich sehe, nehme keine Rückmeldung aus dem Saal wahr. Herr Jung nickt, also ja.
Ja, möchten Sie hören. Gut. Dann, für den Berichtszeitraum wurden 291 beschlossene Regelungsvorhaben erfasst. Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft, das sieht so aus, insgesamt ist der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 2019 per Saldo um 943 Millionen Euro per anno gesunken. Die größte Entlastung der Wirtschaft resultiert aus dem 3. Bürokratieentlastungsgesetz. Der Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger, 42 Regelungsvorhaben des Jahres 2019 reduzieren im Saldo den laufenden Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger um rund 23,7 Millionen Stunden und 133 Millionen Euro jährlich. Der Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen und Bürger nimmt vor allem aufgrund von Änderungen ab, die im Bürokratieentlastungsgesetz 3 beschlossen wurden. Und dann kommen wir noch zu den Entlastungen für die Wirtschaft. Für die Verwaltung, 153 Regelungsvorhaben des Jahres 2019 wirken sich auf den laufenden Erfüllungsaufwand der Verwaltung aus. Insgesamt ist der Erfüllungsaufwand für die Verwaltung um 922 Millionen Euro pro Jahr gestiegen. Das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften brachte allerdings eine Entlastung. Es werden 93 Millionen Euro laufender Erfüllungsaufwand eingespart. Die größte Belastung mit zusätzlichem laufenden Personal und Sachaufwand von 462 Millionen Euro resultiert aus dem Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch, dass seit Juli 2019 die Befugnisse des Zolls bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit und die der Familienkassen bei der Prüfung des Kindergeldbezugs erweitert. Das wär's.
Haben wir unmittelbar zu diesem Themenkomplex Fragen? Digital sehe ich keine. Im Saal auch nicht.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Dann schreiten wir weiter zum nächsten Themenkomplex.
Gut. Das Kabinett hat sich weiterhin mit dem Thema Gleichstellung beschäftigt und erstmals eine ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie vorgelegt. Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist Voraussetzung und Motor für nachhaltige Entwicklung und die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Und sie ist eine Aufgabe der gesamten Bundesregierung. Die Gleichstellungsstrategie zeigt, wo im Koalitionsvertrag dazu Akzente gesetzt werden und formuliert zentrale Fragen. Wie schaffen wir es, dass Frauen und Männer im Lebensverlauf gleichermaßen gut von ihrem Einkommen leben, sich beruflich entwickeln und Fürsorgeaufgaben übernehmen können? Wie schaffen wir es, dass Frauen und Männer gleichermaßen an der Gestaltung der Zukunft unseres Landes in Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft beteiligt sind? Wie kann die Bundesregierung Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern in allen Politikbereichen herstellen? Aus diesen Fragen werden konkrete Zielsetzungen abgeleitet. Dabei geht es zum einen um Verbesserungen bei der Entgeltgleichheit, der Stärkung sozialer Berufe und gleichstellungspolitische Standards in der digitalen Arbeitswelt. Auch die Vereinbarkeit von Familie bzw. Pflege und Beruf für Frauen und Männer soll verbessert werden. Frauen und Männer sollen gleichberechtigte Karrierechancen in Führungspositionen, in der Privatwirtschaft und gleichberechtigte Teilhabe an Führungspositionen im öffentlichen Dienst haben. Die Strategie benennt Leitmaßnahmen, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen. Sie zeigt, was die Vorhaben mit dem Leben der Menschen und der Sicherung von Fortschritt und Gerechtigkeit zu tun haben können.
Gibt es dazu Fragen, Herr Jung?
Ja, ans BMI. Wie bewertet denn Ihr Ministerium dieses Gleichstellungsvorhaben? Ihr Ministerium ist ja bekannt dafür, dass sehr viele ältere Männer in Führungspositionen sind.
Der Bundesinnenminister steht voll und ganz hinter diesem Vorhaben. Er versucht im Rahmen seiner Personalauswahl dafür zu sorgen, dass Gleichstellungsaspekte in größtmöglichem Umfang Rechnung getragen wird. Und da gibt es keinerlei Abweichung.
Waren die bisherigen Einstellungsvorhaben bzw. die Einstellungspraxen so, wie es jetzt auch sein soll in Zukunft im BMI?
Ja, zunächst einmal ist es ja so, dass der Bundesinnenminister bei seinem Amtsantritt einen Personalkörper vorgefunden hat und hat sozusagen nur wenig daran verändert. Bei personellen Besetzungen spielt die Frage der Gleichstellung immer eine besondere Rolle. Die wird auch berücksichtigt. Und insofern kann ich nur noch mal wiederholen, der Bundesinnenminister steht voll hinter diesem Vorhaben.
Nochmal Nachfrage?
Aber da, wo er Leute eingestellt hat, waren es ja Männer.
Unsere Staatssekretärin, die für Bauwesen zuständig ist, ist kein Mann.
Aber andere.
Die ist in der Amtszeit von Bundesinnenminister Seehofer neu eingesetzt worden. Und das war eine Personalauswahl, die er getroffen hat. Er hat auch mehrere Abteilungsleiterposten mit Frauen besetzt. Also insofern ist diese Einschätzung mindestens verkürzt.
Ich möchte auch noch mal betonen, vielleicht ist es eingangs etwas untergegangen, diese Gleichstellungsstrategie ist eine Strategie der gesamten Bundesregierung.
Ich sehe keine weiteren Fragen zu diesem Thema. Dann kommen wir zum nächsten.
Genau. Das Bundeskabinett hat heute die Einsetzung einer Zukunftskommission Landwirtschaft beschlossen. Die Einrichtung dieser Kommission ist ein Ergebnis des Landwirtschaftsdialogs im Bundeskanzleramt Anfang Dezember vergangenen Jahres. Gerade die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass die Landwirtschaft systemrelevant ist. Kernaufgabe der Landwirtschaft ist die Erzeugung von Lebens- und Futtermitteln. Doch Landwirtschaft und ländliche Räume stehen bekanntlich vor großen strukturellen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Gleichzeitig hat die gesellschaftliche Diskussion zum Beitrag der Landwirtschaft beim Umwelt- und Klimaschutz sowie zum Tierwohl an Intensität zugenommen. Die Zukunftskommission Landwirtschaft soll als unabhängige Expertenkommission fachlich fundiert Empfehlungen und Vorschläge erarbeiten, um eine nachhaltige, das heißt ökologisch und ökonomisch tragfähige sowie sozial verträgliche und gesellschaftlich akzeptierte Landwirtschaft am Standort Deutschland zu ermöglichen. Sie ist entsprechend ihrer Zielsetzung ausgewogen besetzt. Unter dem Vorsitz von Herrn Professor Strohschneider setzt sich die Kommission aus weiteren 31 Mitgliedern aus den Bereichen Landwirtschaft, Wirtschaft und Verbraucher, Umwelt und Tierschutz sowie Wissenschaft zusammen. Im Herbst 2020 soll die Kommission einen Zwischenbericht und im Frühsommer 2021 einen Abschlussbericht vorlegen. Zu ihrer organisatorischen Unterstützung wird eine Geschäftsstelle der Bundesregierung beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eingerichtet.
Herr Jessen dazu.
Ja, Teil der Fragen haben Sie beantwortet. Können Sie noch einmal A, die konkrete Zielsetzung der Kommissionsarbeit und die Form, in der diese Ziele nachher manifestiert werden sollen, benennen? Welche Verbindlichkeit wird das für die Bundesregierung haben? Und konkret gehört zu dem Rahmen auch CO2-Emissionsfestsetzung für den Sektor Landwirtschaft. Das ist ja auch Bestandteil der Klimastrategie der Bundesregierung.
Richtet die Frage sich ans Landwirtschaftsministerium oder an Frau?
Ja, da das Landwirtschaftsministerium ja sozusagen die Federführung für die Kommission hat, wäre das dann vielleicht neben der anderen Frage, konkrete Zielsetzung und so weiter, die an Frau Fietz ginge.
Ja, die Zukunftskommission wird Empfehlungen und Vorschläge erarbeiten, die das Ziel haben, eine nachhaltige und heißt ökologische und ökonomisch tragfähige sowie sozial verträgliche Landwirtschaft zu ermöglichen. Es werden also Empfehlungen und Vorschläge sein. Darin werden aufgehen auch die bisherigen Empfehlungen anderer Kommissionen, die ja auch schon vorliegen, zum Beispiel der Borchert-Kommission. Es wird dort alles mit bearbeitet. Es gibt verschiedene Aufgabenfelder, in denen die Kommission tätig sein wird. Die kann ich Ihnen gerne vortragen. Das ist einmal Agrarpolitik der Zukunft, da geht es um die Ziele der Agrarförderung, die Rolle der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik und die Bedeutung der Landwirtschaft für lebenswerte ländliche Räume. Dann geht es um die ökonomische Tragfähigkeit der Landwirtschaft, also Ansätze für mehr Wertschöpfung der Landwirtschaft, für Kräfteverhältnisse in der Lebensmittelkette, um die Rolle der Verbraucher, die Globalisierung, Marktöffnung und Handelsabkommen, steuerliche Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft. Das dritte Kapitel sind Landwirtschaft und Umwelt. Darauf zielt wahrscheinlich Ihre Frage. Da geht es um Düngung und Gewässerschutz, biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft, Kooperationsmodelle zwischen Landwirtschaft und Naturschutz, zukunftsfähige Ackerbausysteme, Pflanzenschutz. Ein weiteres Kapitel sind Landwirtschaft und Klimaschutz. Da geht es um die Folgen des Klimawandels und mögliche Strategien zur Anpassung an den Klimawandel, um den Einsatz erneuerbarer Energien und um Beiträge der Landwirtschaft zur Erreichung der Klimaziele. Und das abschließende Kapitel sind Zukunft der Tierhaltung. Da geht es um Tiergesundheit, den Tierschutz, Vorgaben für die Tierhaltung, für mehr Tierwohl und die Tierwohlkennzeichnung, die wir ja befürworten, sowie die Vereinbarkeit mit bau- und umweltrechtlichen Anforderungen, etwa bei den Stallumbauten, die wir mit 300 Millionen Euro fördern.
Nachfrage, damit ist aber noch keine Aussage getroffen, ob Minderungsziele, CO2-Minderungsziele für den Sektor Landwirtschaft vorliegen, ob sie Voraussetzungen sind für die Arbeit der Kommission. Das spielt ja sozusagen in die anderen Bereiche mit rein. Und wenn es noch nicht vorliegt, in welchem Zeitrahmen Sie diese Ziele erarbeiten werden für Ihren Sektor?
Also die Arbeit der Kommission beginnt ja jetzt erst und zu der anderen Frage kann ich Ihnen nichts sagen.
Dann zu diesem Themenkomplex, ja. Herr Jung.
Aber ist es nicht die Aufgabe Ihres Ministeriums, die CO2-Minderungsziele zu erarbeiten? Und warum haben Sie die noch nicht erarbeitet? Ist dem Bundesumweltministerium bekannt, was diese Minderungsziele der in Sachen Landwirtschaft sind? Und Frau Irion, wer hat die Kommissionsmitglieder, diese über 30, ausgewählt? Und könnten Sie uns vielleicht eine Liste im Nachhinein zukommen lassen, wer da alles drin sitzen soll?
Ganz kurz, die Liste haben wir gerade zusammen mit einer Pressemitteilung verschickt. Die können Sie nachlesen. Jetzt alle vorlesen, würde, glaube ich, zu weit führen. Und zwar...
Wie wurden die ausgewählt, die Mitglieder?
Es ging der Bundesregierung darum, alle an dem Diskussionsprozess über eine neue Ausrichtung der Landwirtschaft beteiligten Gruppierungen zu repräsentieren. Und vor diesem Hintergrund wurden, wie ich das eben schon gesagt habe, Vertreter aus Landwirtschaft, Wirtschaft, Verbraucher, Umwelt und Tierschutz sowie Wissenschaft berücksichtigt.
Ich hatte noch gefragt, ob es nicht die Aufgabe Ihres Ministeriums ist, die CO2-Minderungsziele zu erarbeiten und nicht einer Kommission. Und Herr Haufe, haben Sie Kenntnisse über diese Minderungsziele in der Landwirtschaft?
Ja, Sie brauchen die Kollegin gar nicht so streng fragen. Die Minderungsziele für die Landwirtschaft stehen längst fest. Die haben wir im Klimaschutzplan 2050 festgelegt. Und die haben wir natürlich im Zuge der Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes auch festgelegt. In Deutschland bis 2030 gelten klare Ziele für alle Sektoren. Zum Beispiel für die Landwirtschaft gilt eine klare Emissionshöhe, die einzuhalten ist. Das ist also nicht Aufgabe der Kommission, das festzulegen, sondern es ist bereits festgelegt worden. Das ist eine Debatte, die haben wir ja schon mehrere Jahre hinter uns.
Dann habe ich mich unklar ausgedrückt. Gibt es für diese Ziele einen Umsetzungsplan? Wurde der schon erarbeitet? Und haben Sie Kenntnis als Umweltministerium?
Natürlich gibt es dafür einen Umsetzungsplan. Ich habe es gerade genannt, das A, der Klimaschutzplan 2050 und auch B, im Zuge der Formulierung des Klimaschutzgesetzes ist natürlich ebenfalls die Umsetzung der Klimaziele der Landwirtschaft noch einmal genauer gefasst worden. Jedes Ministerium musste, damit wir klar definieren können, wie wir 2030 und dann im Zuge auch bis 2050 komplett treibhausgasneutral werden, einen Plan vorlegen, wie wir das erreichen können. Diese Pläne liegen vor. Da gibt es auch schon eine Menge Maßnahmen, die sind schon längst angegangen worden. Denn das erste Ziel ist ja vor allem das 2030-Ziel zu erreichen. Und da können wir nicht jetzt anfangen, damit zu diskutieren, sondern wir haben diese Dekade, die jetzt vor uns liegt, als entscheidende Dekade für den Klimaschutz definiert. Und deswegen ist natürlich auch im Landwirtschaftssektor klar, wohin die Emissionen sich bewegen müssen.
Dann gehen wir weiter in den Fragen aus dem in den Themen aus dem Bundeskabinett.
Das waren die Themen.
Das waren die Themen aus dem Bundeskabinett. Dann habe ich eine Ankündigung vom Auswärtigen Amt.
Ja, ich darf Ihnen ankündigen, dass heute 6 Monate nach der Berliner Libyen-Konferenz der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sich turnusmäßig unter Leitung von Außenminister Maas mit der Lage in Libyen befassen wird. Wir haben unseren Vorsitz im Sicherheitsrat und unsere Gestaltungsmöglichkeiten dafür genutzt, das übliche Format für diese Befassung zu erweitern.
Entschuldigung, das Mikro war noch aus.
Dann fange ich noch mal an.
Tut mir leid, pardon, mein Fehler.
Ja, 6 Monate nach der Berliner Libyen-Konferenz wird sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen heute turnusgemäß unter Leitung von Außenminister Maas mit der Lage in Libyen befassen. Wir haben unseren Vorsitz und unsere Gestaltungsmöglichkeiten dafür genutzt, das übliche Format für diese Befassung zu erweitern. Neben den Sicherheitsratsmitgliedern werden deswegen heute auch die anderen Teilnehmer der Berliner Libyen-Konferenz, darunter auch die EU, die Afrikanische Union und die Arabische Liga, sowie weitere Stakeholder aus der Region bei der Sitzung vertreten sein. Wir freuen uns, dass nach jetzigem Stand 20 Staaten auf Ebene der Außenminister vertreten sind. UN-Generalsekretär Guterres wird die Teilnehmer über die Lage vor Ort in Libyen informieren. Und Sie können die Sitzung heute ab 17 Uhr deutscher Zeit live über das UN-Web-TV verfolgen. Auch wenn es momentan weniger Kampfhandlungen gibt, die Lage in Libyen verschlechtert sich weiter. Es droht eine weitere Eskalation, die auch Folgen für die Region haben könnte. Und wir wollen deswegen heute den Fokus nicht nur auf die Lage vor Ort, sondern auf die internationalen Bemühungen für eine Stabilisierung Libyens richten. Das ist die Zielsetzung auch des Berliner Prozesses und das verfolgen wir weiter. Außenminister Maas steht dazu auch mit seinen europäischen Amtskollegen in intensivem Austausch. Und auch in den nächsten Tagen wird sich unter anderem der Rat für auswärtige Angelegenheiten der EU mit den Entwicklungen in Libyen befassen. Vielen Dank.
Gibt es dazu weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann würde ich mit Ihren Fragen weitermachen. Herr Jordans.
Ja, danke. Das schließt ganz gut an, weil es auch um den Sicherheitsrat geht. Und zwar hätte ich eine Frage zu dem Fiasko gestern bezüglich der Resolution zu Syrien bzw. diesen Cross-Border Nothilfelieferung. Hatten denn deutsche Diplomaten vor der Abstimmung irgendwelche Hinweise, dass Russland und China ihr Veto einsetzen würden? Und was können Sie mir darüber sagen, was für Auswirkungen diese Entscheidung im Sicherheitsrat jetzt für die Flüchtlinge in der Region haben wird?
Ich würde vielleicht einmal kurz zum Hintergrund des ganzen Vorgangs ausholen. Es ist so, dass in Syrien, ungefähr 2,8 Millionen Menschen in Gebieten leben, wo sie auf humanitäre Versorgung angewiesen sind, die über die syrischen Staatsgrenzen hinweg geleistet wird aus dem Ausland. Und das hat damit zu tun, das ist eine Diskussion, über die hier seit Jahren nicht mehr täglich gesprochen wird, die uns hier aber in der Vergangenheit sehr intensiv beschäftigt hat, dass das syrische Regime in den Gebieten, die unter seiner Kontrolle stehen, aber auch in anderen Gebieten humanitäre Hilfe, die Versorgung von Menschen mit lebensnotwendigen Nahrung, Medizin etc. Behindert und deswegen tatsächlich Menschen für ihr Überleben darauf angewiesen sind, dass sie aus dem Ausland über Grenzen hinweg versorgt werden. Auch dem hat die syrische Regierung in der Vergangenheit nicht zugestimmt. Und deswegen wurde es notwendig, dass der UN-Sicherheitsrat mit seiner Resolution 2165 beschlossen hat, dass die Organisation der Vereinten Nationen auch ohne die Zustimmung der syrischen Regierung diese lebensnotwendige humanitäre Hilfe nach Syrien hinein leisten dürfen. Wie gesagt, 2,8 Millionen Menschen sind für ihr Überleben auf diese grenzüberschreitende Hilfe angewiesen. Die Rechtsgrundlage, die ich erwähnt habe, die dafür in der Vergangenheit durch den Sicherheitsrat geschaffen wurde, ist zeitlich befristet und steht jetzt zur Verlängerung an. Diese Frist läuft bis zum 10.7., also bis kommenden Freitag. Und insofern werden wir auch diese Zeit, die bis zum Freitag noch bleibt, weiter nutzen, um mit allen Beteiligten im Sicherheitsrat und mit den humanitären Akteuren vor Ort weiter an einer Lösung zu arbeiten. Die Abstimmung, die gestern in New York stattgefunden hat, kam insofern nicht völlig überraschend, weil wir seit langer Zeit sehr intensive und schwierige Gespräche zu diesem Thema führen mit allen Beteiligten im Sicherheitsrat. Und es ist auch kein Geheimnis, dass einige Staaten, insbesondere Russland, sich immer wieder kritisch zu dieser Cross-Border-Resolution geäußert haben. Das ändert aber nichts an unserer Entschlossenheit, weiter alles zu tun, um hier Kompromissräume auszuloten und noch zu einer Lösung zu finden in der verbleibenden Zeit, damit die Menschen vor Ort, die darauf angewiesen sind, versorgt werden können.
Eine Nachfrage. Befürchten Sie eine erneute Flüchtlingswelle, wenn diese Menschen nicht die notwendige Hilfe von außerhalb Syriens erhalten?
Wie gesagt, im Moment ist unsere Arbeit darauf gerichtet, zu ermöglichen, dass diese Menschen weiterhin versorgt werden können. Und diese Menschen sind darauf angewiesen und deswegen arbeiten wir daran.
Herr Jessen, unmittelbar dazu?
Ja, unmittelbar dazu. Das System der Hilfslieferung von außen kann nur funktionieren, wenn Grenzübergänge dazu geöffnet sind. Offenbar ist es so, dass Russland jetzt nur noch einen Grenzübergang im Nordwesten offen halten will, mit der Begründung, dass das syrische Regime selber sozusagen die Macht im Land übernommen habe und das organisieren könne. Was bedeutet es, wenn nur noch ein Grenzübergang statt wie bisher mehrerer für Hilfslieferungen zur Verfügung steht? Und sehen Sie eine Strategie, ein alternatives Hilfssystem, wenn Russland bei der Verweigerungshaltung bleibt, aufzubauen?
Also ich kann jetzt nicht zu den Details der Verhandlungen, die noch laufen in New York, und zu einzelnen Verhandlungspositionen Stellung nehmen. Aus unserer Sicht ist es so, dass es wichtig ist, dass es sinnvoll ist, mehrere Grenzübergänge nutzen zu können, weil über verschiedene Grenzübergänge bisher diese Hilfe geleistet wird und auch die auch gebraucht werden. Und auch sozusagen regional die Menschen ja, von unterschiedlichen Grenzübergängen versorgt werden. Das ist entsprechend deswegen auch eine Frage der Effizienz und auch der Versorgungssicherheit für diese Menschen. Deswegen ist es aus unserer Sicht sinnvoll, dass auch weiterhin die beiden Grenzübergänge, die im Moment genutzt werden können, zur Verfügung stehen.
Nachfrage. Wird die Möglichkeit von Hilfslieferungen innerhalb Syriens durch Kampfhandlungen behindert? Sie haben recht, wir reden im Moment relativ wenig darüber. Wie ist die Situation in der Region, die von der Türkei besetzt sind? Wird da behindert oder ist es allein das syrische Regime? Und wie gesagt, wie sieht es aus mit Kampfhandlungen?
Also, Kampfhandlungen finden weiter statt. Es finden auch weiter, darüber hat auch ist auch gerade wieder berichtet worden. Es finden auch weiterhin Angriffe von Seiten des syrischen Regimes auf zivile Infrastruktur und medizinische Versorgungseinrichtungen statt. Insgesamt ist es natürlich so, dass in Syrien die Menschen mit ganz vielen verschiedenen Problemen zu kämpfen haben. Das ist natürlich auch in Gebieten, die unter Kontrolle des Regimes oder nicht unter Kontrolle des Regimes stehen, sind das Kampfhandlungen, ist es Gewalt, es ist aber sozusagen das Problem, dass systematisch humanitäre Hilfslieferungen auf einer bestimmten völkerrechtlichen Basis in Frage gestellt werden, ist aber eins, was spezifisch eben für das syrische Regime anwendbar ist.
Welche Rolle spielt die Türkei?
Also die Türkei, das wissen Sie, kontrolliert übt in verschiedenen Formen Kontrolle aus über verschiedene Gebiete im Norden Syriens. Da haben wir in der Vergangenheit hier immer wieder drüber gesprochen. Ich kann Ihnen jetzt keine detaillierte Einschätzung zur Versorgungssituation in diesen Gebieten ad hoc präsentieren. Wenn ich dazu was nachliefern kann, dann tue ich das gerne.
Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann bin ich bei Herrn Bucket.
Sorry, vielleicht auch mit ans Auswärtige Amt oder auch an Frau Fietz. Es geht um das Thema WHO. Die USA haben ja formal ihren Austritt jetzt in die Wege geleitet. Gibt es da Überlegungen, dass Deutschland oder Europa insgesamt dort in eine sozusagen in die Lücke springt? Eins A natürlich finanziell. Deutschland hat ja seinen Anteil schon erhöht, aber auch insgesamt bei der Organisation der WHO.
Lassen Sie mich vielleicht grundsätzlich sagen, die Bundesregierung schätzt die Arbeit der WHO außerordentlich. Gerade in Zeiten wie diesen ist es daher sehr wichtig, dass die WHO in ihrer Arbeit unterstützt wird und auch ausreichend finanziert wird. Den Rückzug der USA betrachten wir als einen Rückschlag für die internationale Zusammenarbeit. Das globale Infektionsgeschehen zeigt, dass wir mehr internationale Zusammenarbeit brauchen, um die Pandemie zu bekämpfen, und nicht weniger internationale Zusammenarbeit. Deshalb wird der Fokus der Bundesregierung auf dieser Zusammenarbeit liegen. Details kann vielleicht Herr Burger noch dazu sagen oder das Gesundheitsministerium.
Ich kann gerne noch dazu was sagen. Bundesgesundheitsminister Spahn nimmt die Entscheidung der USA, aus der Weltgesundheitsorganisation auszutreten, mit Bedauern zur Kenntnis. Eine effektive und transparent arbeitende WHO ist gerade angesichts der derzeitigen Pandemie unerlässlich. Ich darf hier vielleicht kurz aus einem Tweet des Ministers zitieren. Der Rückzug der USA aus der WHO ist ein herber Rückschlag für die internationale Zusammenarbeit. Die weltweite Infektionsdynamik zeigt, ein koordiniertes Vorgehen ist wichtig. Wir brauchen mehr Zusammenarbeit im Kampf gegen Pandemien, nicht weniger. Die EU-Staaten werden Reformen für eine stärkere WHO anstoßen.
Gibt es denn da schon etwas Genaueres, was Reformen für eine effizientere WHO sein könnten?
Wie gesagt, das ist ein Diskussionsprozess, der jetzt halt eben angestoßen wird. Ich kann Ihnen jetzt noch keine Details zu einer Reform bzw. einer stärkeren Unterstützung der WHO nennen.
Bevor ich wieder zu den Fragen im Saal komme, eine Frage, die uns online erreicht hat zu Hongkong von der Kollegin Sorge von Dow Jones, die richtet sich an das Bundeskanzleramt und an das Auswärtige Amt. Wie bewertet die Bundesregierung die Vorgänge in Hongkong mit Blick insbesondere auf den Passus in dem umstrittenen Sicherheitsgesetz, wonach auch ausländische Unterstützer oder Wirtschaftsvertreter von diesem Gesetz betroffen sein könnten?
Also ich kann nur noch mal wiederholen, was wir an dieser Stelle bereits öfter gesagt haben. Wir werden die konkrete Ausgestaltung des Sicherheitsgesetzes prüfen und dessen Umsetzung genau beobachten. Und grundsätzlich bleibt es unsere Erwartung, dass die in Hongkong geltende Rechtsstaatlichkeit geachtet und die friedliche Ausübung der Bürgerrechte für alle Hongkonger Bürger im Rahmen ihres Geltungsbereichs nicht in Frage gestellt wird. Dies ist auch die Grundlage für Stabilität und Wohlstand in Hongkong.
Vielleicht um die Frage dann nochmal oder einen Teil der Frage nochmal zu wiederholen, zu präzisieren. Es bezog sich speziell auf ausländische Unterstützer oder Wirtschaftsvertreter im Ausland, auf die dieses Gesetz eben auch Anwendung finden könnte.
Ja, also ich kann vielleicht nur ergänzen, der Außenminister hat sich ja gemeinsam mit seinen europäischen Amtskollegen positioniert sehr deutlich bereits nach Inkrafttreten des Gesetzes beziehungsweise nach Veröffentlichung des Gesetzes. Und der Außenminister hat auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass Europa China gegenüber geschlossen mit einer Stimme spricht. Wir haben gesagt, dass wir, nachdem wir das auf die Veröffentlichung des Gesetzes reagiert haben und natürlich nun auch gemeinsam als Europäische Union die Anwendung dieses Gesetzes ansehen und auch darauf eine geschlossene europäische Antwort geben. Und natürlich orientieren wir uns dabei an den Prinzipien, die Frau Fietz auch gerade genannt hat, nämlich den völkerrechtlichen Verpflichtungen, die China dort hat, den Auswirkungen auf das Prinzip ein Land, zwei Systeme und auf die Menschenrechtssituation, speziell auf die Situation von oder auf möglichen Auswirkungen auf deutsche Staatsangehörige vor Ort, haben wir auch in unseren Reise- und Sicherheitshinweisen hingewiesen, damit deutsche Reisende auf die nach Einführung des Sicherheitsgesetzes dort geltende Rechtslage aufmerksam gemacht werden und dadurch in die Lage versetzt werden, eigenständig zu entscheiden, ob sie dorthin reisen oder nicht.
Herr Jung dazu?
Weil es um Europa geht, Großbritannien zählen Sie ja auch immer noch zu europäischen Partnern. Wie bewertet die Bundesregierung das britische Vorhaben, die Einbürgerung für Menschen?
Jetzt das Thema und nicht mehr
für Hongkong, die Einbürgerung von Menschen in Hongkong in Großbritannien zu erleichtern. Finden Sie das förderlich und gut, dieses Vorhaben der britischen Regierung? Und haben Sie Ähnliches vor für die EU bzw. für Deutschland, dass Menschen aus Hongkong in Deutschland zum Beispiel bessere Einbürgerungschancen haben?
Also ich will die britische Politik da in dieser Hinsicht nicht kommentieren. Sie wissen ja sicherlich auch, dass Großbritannien natürlich mit Hongkong eine ganz besondere Geschichte verbindet, dass sich so nicht eins zu eins möglicherweise auf andere Länder übertragen wird. Aber wir werden uns im Kreis der Europäischen Union darüber intensiv unterhalten, wie unsere Bewertung und eben auch unsere Reaktion auf diese Maßnahmen ausfällt. Die erste Gelegenheit dazu wird der Rat für Außenbeziehungen der Europäischen Union am Montag sein, wo sich die Außenminister zum ersten Mal wieder physisch in Brüssel treffen werden. Das wird, wie gesagt, die nächste Gelegenheit sein, dort über gemeinsame Antworten zu sprechen. Und dem kann ich heute noch nicht vorgreifen.
Dann wechsle ich das Thema und bin bei Frau Lückhoff. Nee, das war das falsche. Moment.
Ja, danke schön. Ich habe eine Frage ans BMVG.
Dann wechseln wir einmal.
wurde ja jetzt der Bericht vorgelegt mit der Empfehlung, bewaffnete Drohnen anzuschaffen. Mich hätte interessiert, wie jetzt das weitere Vorgehen ist, ob es da auch einen Zeitplan schon gibt, ganz konkret. Und noch als zweite Frage, wie dringend würden denn bewaffnete Drohnen aktuell benötigt für deutsche Auslandseinsätze? Danke.
Ja, vielen Dank für die Frage. Einfach noch mal, um den Zusammenhang herzustellen. Das Verteidigungsministerium hat ja am 3. Juli die Zusammenfassung der breiten und offen geführten Debatte um die Bewaffnung von Drohnen an den Deutschen Bundestag übergeben. Das geht auch auf den Koalitionsvertrag zurück. Da wurde ja deutlich auch noch mal gesagt, dass die parlamentarische Entscheidung zu einer Bewaffnung von Drohnen nach einer ausführlichen völkerrechtlichen, verfassungsrechtlichen und ethischen Würdigung notwendig ist. Mit der Übergabe von dem Bericht hat das BMVG seinen Anteil an dem Koalitionsvertrag hier erfüllt. Ob und eine Bewaffnung für Drohnen für die Bundeswehr kommen wird, das obliegt nun dem parlamentarischen Entscheidungsprozess. Wir haben in den vergangenen Monaten dazu sehr kontrovers diskutiert. Es war eine sehr kontroverse, aber auch wichtige und notwendige Debatte. Und wir begrüßen ausdrücklich jegliche Form der Unterstützung, da die Debatte vornehmlich, aber auch eine parlamentarische Entscheidung für die Bundeswehr enorm wichtig ist. Das ist auch wesentlich für die Soldaten, weil sie, wenn sie tatsächlich in einer Einsatzsituation sind, sich in einem Fall, in jedem Fall auf den parlamentarischen Rückhalt verlassen müssen. Für den weiteren Prozess müsste ich hier auf das Parlament verweisen. Wir haben unseren Bericht übergeben. Die parlamentarische Zustimmung ist Voraussetzung dafür, dass wir tatsächlich hinterher bewaffnete Drohnen anschaffen. Und dort wird der Prozess jetzt fortgeführt. In dem Augenblick, wo dieser Prozess abgeschlossen ist, werden wir uns dann damit beschäftigen können, wie wir das dann in der Bundeswehr realisieren können. Bezogen auf die Frage in den Einsätzen ist es immer so, dass natürlich die Sicherheit von unseren Soldaten sehr hohe Priorität hat. Und in dem Fall, wenn wir beispielsweise Drohnen nicht bewaffnen, dann bedeutet das, dass wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen müssen und gegebenenfalls auch der Aktionsradius von unseren Truppen entsprechend dann anders ist, als er mit Hilfe einer solchen Drohne sein könnte. Insgesamt gibt es eben die Frage bezogen auf die Einsatzfähigkeit, bei der ich dann eben auch auf den Bericht verweisen würde, weil es da sehr, sehr intensive operative Details gab, die auch diskutiert worden sind, Einlassung von militärischer Seite und von anderer Seite. Und da finden Sie sehr, sehr viele Details dazu, gerade zu dieser Fragestellung.
Die ist beantwortet. Dann komme ich jetzt zu Herrn Jessen mit einem neuen Thema. Ach so, okay, dann bleiben wir nochmal bei Herrn Jung bei diesem Thema.
Konkrete Lernfrage, wird in Ihren Grundsätzen explizit die gezielte Tötung ausgeschlossen?
Ich kann darauf verweisen, was in den Papieren drinsteht. Die sind öffentlich, die stehen für Sie und zur Verfügung. Die können Sie einsehen, auch auf unserer Webseite. Und was uns wesentlich ist, bezogen auf letale Komponenten, ist, dass es hier niemals um autonome Waffensysteme geht. Das bedeutet, wir sprechen hier niemals über automatisierte Zielbekämpfungsabläufe, sondern wir sprechen darüber, dass wir immer den Man in the Loop haben. Das bedeutet, dass wir weiterhin menschliche Kontrolle über jeden Vorgang haben, so wie das eben in anderen militärischen Prozessen ebenfalls der Fall ist.
Ich hatte konkret gefragt, ob Sie das explizit ausschließen, gezielt zu töten, wie die Amerikaner das weltweit machen. Das haben Sie jetzt hier nicht vorgetragen.
Die Frage habe ich beantwortet, weil diese gesamte Diskussion in den Dokumenten, die wir zur Verfügung stellen und die Sie gerne einsehen können, entsprechend gewürdigt wird. Bitte?
Also ist die Antwort ja?
Die Antwort ist, wir haben eine komplexe Situation, wir haben eine komplexe Diskussion, die auch nicht mit einer einfachen Antwort getan ist. Und die Komplexität ist in den Dokumenten, die Ihnen zur Verfügung stehen, abgebildet.
Herr Jordan, war die dazu?
Ja. Ja, Sie sagen ja, dass es wichtig ist, diesen Man in the Loop in dem zukünftigen System beizubehalten, dass es also keine autonomen Systeme geben wird. Ich meine, dieses Prinzip existiert ja bisher schon. Und wenn man sich anschaut, wie 2009 in Kunduz viele Menschen, Zivilisten zu Tode gekommen sind, da waren mehrere Menschen in the loop. Inwiefern wird sichergestellt, dass bei diesen teilautonomen Systemen, also das Flugzeug fliegt sich selbst, mindestens die gleiche Sicherheit besteht, dass keine unschuldigen Menschen zu Tode kommen?
Auch da kann ich auf das verweisen, was diskutiert worden ist. Die Debatte war ja sehr, sehr umfangreich. Sie war auch öffentlich einsehbar, einschließlich sehr, sehr vieler Chats, Livestreams mit verschiedensten Akteuren. Und auch darauf ist man eingegangen. Das heißt, genau wie tatsächlich der Prozess abläuft, wurde verdeutlicht. Und das umfasst eben verschiedenste Stellen, die tatsächlich auch tatsächlich für denjenigen, der eine Entscheidung trifft, verfügbar sind, einschließlich beispielsweise einer Rechtsberatung.
Die Frage ist beantwortet? Ja. Dann wechsle ich zu Herrn Jessen mit einer neuen Frage, neuen Thema.
Ja, es ist eine Frage ans Bundeswirtschaftsministerium, möglicherweise auch ans Umweltministerium, etwas komplex. Es geht um die Zukunft von Solaranlagen, die 20 Jahre alt sind jetzt, deren Förderung, also erste Generation, deren Förderung ausläuft und die nach der bestehenden Rechtslage nicht weiter betrieben werden könnten und Strom einspeisen könnten ins Netz, weil die dafür erforderliche technische Nachrüstung einfach den Nutzen überschreiten würde. Und verschenken dürfen sie den Strom nicht. Da ist eine Rechtslücke. Wird die geschlossen bis zur Novellierung des EEG im Herbst oder bereitet das Ministerium eine Übergangsregelung vor? Weil ansonsten würde Solarstrom in Höhe mehrerer fossiler Kraftwerksblöcke einfach rausfallen, der aber zur Verfügung stünde.
Okay, vielen Dank für die Frage. Wir bereiten tatsächlich derzeit die EEG-Novelle vor. Und darin ist auch diese Diskussion betroffen. Also es wird auch diskutiert. Es gibt da verschiedene Vorschläge. Es gibt bereits einzelne Dinge, die Solaranlagen machen können in der Direktvermarktung. Und es gibt da verschiedene Konzepte. Aber wie gesagt, wir werden einen Entwurf für die EEG-Novelle vorlegen. Und da wird dieses Thema auch berührt sein.
Ja, ich kann nur bestätigen, dass wir uns bei diesem Thema einfach auch eng abstimmen. Die Federführung liegt ja beim Bundeswirtschaftsministerium. Und es ist im Interesse der Bundesumweltministerin, dass wir da einfach eine Lösung finden, die die Solarenergie einfach weiter voranbringt, also und ihren Bestand natürlich sichert. Ich dachte, Sie gehen jetzt vielleicht auf das Thema des Recyclings dieser Anlagen ein, weil die eine oder andere Anlage hat ja auch ihre Zeit irgendwann überdauert. Aber das ist nicht Ihr Thema, habe ich verstanden.
Das ist nicht das Thema, aber ich stelle die Frage sehr gerne. Als Anschlussfrage, also zum einen bedeuten Ihre Aussagen, dass die Besitzer von noch funktionsfähigen Altanlagen darauf bauen können, dass bis zum Herbst eine Regelung, die den Weiterbetrieb ermöglicht, in Arbeit ist und angestrebt wird. Und zum Zweiten, wenn denn dann Anlagen nicht mehr funktionieren, wie sehen die Pläne für fürs Recycling aus, Herr Haufe?
Es gibt keine Pläne fürs Recycling, aber erstmal die Kollegin bitte.
Also ja, das kann ich bestätigen, dass dort eine Regelung in Arbeit ist.
Es ist grundsätzlich vorgeschrieben, dass eine Solaranlage recyclingfähig sein muss. Das heißt, es ist schon per Gesetz klar geregelt, dass wenn eine Solaranlage installiert wird, muss man immer berücksichtigen, wie sie auch zurückgebaut werden kann und dass die Materialien möglichst auch recycelt werden können. Das ist bei der einen oder mit dem einen oder anderen Stoff, mit dem wir es da zu tun haben im Recycling, noch nicht ganz einfach. Dafür haben wir auch Geld investiert, damit man eben das Recycling weiter fortentwickelt. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, eine Solaranlage, genauso auch wie eine Windanlage, die muss von Anfang an so konstruiert werden, dass sie am Ende wieder recyclingfähig ist. Das ist schon so immer mitgedacht worden.
Gibt es weitere Fragen? Herr Jessen.
Ja, ist sozusagen aber ein anderes Thema jetzt, ne?
Gerne. Ja. Also okay. Ich habe keine weiteren Fragen auf der Liste.
Gut, dann hätte ich eine Frage an Frau Fietz. In der Diskussion, die wir am Montag ja auch schon erlebt hatten, nämlich Frage Studie rassistische Einstellung, Social Profiling. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass der Bundesinnenminister die Studie derzeit nicht will, die Justizministerin allerdings schon. Wie nimmt die Bundeskanzlerin diesen Widerspruch innerhalb ihres Kabinetts, nimmt sie ihn nur zur Kenntnis oder schaltet sie sich selber ein? Welche Position hat sie zur Lösung dieses Widerspruchs, der, wie gesagt, im Moment Streit innerhalb der von ihr geführten Regierung abbildet?
Ich kann Ihnen Moment.
Jetzt. Also zum einen kann ich inhaltlich auf die Diskussion verweisen, die hier ja am Montag ausführlich geführt worden ist. Darüber hinaus kann ich Ihnen sagen, dass es demnächst eine weitere Sitzung des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus geben wird. Und da wird man dieses Thema weiter diskutieren.
Ja, ich frage ja genau das oder deswegen, weil in der bisherigen Diskussion nicht klar geworden ist, ob die Kanzlerin in diesem Streit, Studie ja, Studie nein, eine eigene Position hat. Wenn ja, wie sieht die aus? Wenn nein, warum eigentlich nicht? Und wie stellt sie sich eine Lösung dieses Konflikts vor?
Also ich denke, Herr Seibert hat hier am Montag die Position der Bundesregierung sehr ausführlich dargestellt. Da möchte ich Sie einfach darauf verweisen, das nochmal nachzulesen. Und wie gesagt, der Diskussionsprozess wird fortgesetzt in dieser Sitzung, unter anderem, die demnächst dann stattfinden wird.
Direkt dazu, Herr Jung.
Bleibt die Kanzlerin dabei, dass in Sachen Rassismus in Deutschland erstmal vor der eigenen Haustür gekehrt werden muss, Frau Fietz? Und bleibt das Bundespresseamt dabei? Sie hatten gerade auf die Ausführung von Herrn Seibert am Montag verwiesen, der hier gesagt hat, Racial Profiling wird nicht praktiziert. Bleiben Sie dabei oder haben Sie sich zu korrigieren?
Also ich habe mich an dieser Stelle nicht zu korrigieren und kann nur darauf verweisen, was am Montag gesagt worden ist, dass Rassismus und Racial Profiling in Deutschland kein strukturelles Problem darstellt.
Woher wissen Sie das?
Da möchte ich Sie doch noch mal wieder auf die ausführliche Debatte vom Montag verweisen.
Dann bin ich, Herr Jessen, direkt dazu noch.
Ja, die Debatte haben wir ja aktiv verfolgt, beziehungsweise an ihr teilgenommen. Mhm. Aber die Frage bleibt ja, hält die Kanzlerin die Durchführung einer solchen Studie für sinnvoll oder nicht? Dazu hat, glaube ich, Herr Seibert keine Ausführung gemacht. Deswegen frage ich ja danach. Und wie stellt sich die Kanzlerin die Lösung des objektiv existierenden Konflikts zwischen Justizministerium und Bundesinnenministerium vor?
Also, wie ich ja bereits gesagt habe, gibt es dazu einen Diskussionsprozess, dessen Ende ich hier natürlich nicht vorwegnehmen kann. Und deshalb möchte ich einfach nur noch mal darauf verweisen, dass es demnächst diese Sitzung geben wird und dass dann das weitere Vorgehen besprochen wird.
Jetzt bin ich bei der Kollegin in der Mitte.
Ich habe auch eine Frage an Frau Fietz. Und zwar wüsste ich gerne, ob für die kommende Woche ein neues Treffen geplant ist zwischen Frau Merkel und den Ministerpräsidenten, wo man zum Beispiel über eine neue Strategie bei lokalen Corona-Ausbrüchen reden könnte.
Da muss ich Sie darauf verweisen, dass wir die Termine der Kanzlerin am Freitag bekannt geben werden.
Dann Herr Wackett mit einem neuen Thema.
Ja, aber vielleicht könnte ich dazu, hätte ich sowieso noch mal gefragt, vielleicht noch mal nachfragen. Ist denn eine, sagen wir mal, neue Strategie, so wie die Kollegin das eben ansprach, nicht ohnehin überfällig aufgrund des Urteils in Gütersloh? Will man darauf nicht reagieren, weil es da ja offenkundig einen Widerspruch gibt zu den bisherigen Regelungen?
Sie werden verstehen, dass wir das Urteil zu Gütersloh vom Oberverwaltungsgericht von dieser Stelle aus nicht kommentieren werden. Ich möchte nur bei dieser Gelegenheit noch mal daran erinnern, dass Bund und Länder die gemeinsame Zielsetzung verfolgen, die da lautet, die Fortschritte, die wir im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus erzielt haben, wollen wir nicht gefährden. Wir wollen die Ausbreitung weiterhin eindämmen und gleichzeitig das öffentliche und wirtschaftliche Leben wieder hochfahren. Natürlich mit Umsicht und sorgfältiger Bewertung des regionalen Infektionsgeschehens. Die Herausforderungen können regional sehr unterschiedlich sein und können daher oft am besten vor Ort gelöst werden. Die Länder können bedarfsgerecht und zügig auf die Situation vor Ort reagieren.
Unmittelbar dazu? Nein, dann machen Sie weiter mit dem neuen Thema.
Ja, genau, dann würde ich gerne nochmal eine eigentliche Frage nochmal stellen. Und zwar geht die wahrscheinlich eher ans Arbeitsministerium, schätze ich, aber vielleicht auch an Frau Fietz. Es gibt jetzt gerade bei Airbus und auch aus der Gewerkschaft IG Metall ja Forderungen zur Arbeitsplatzsicherung, also zur dauerhaften Arbeitsplatzsicherung in der Industrie, die Kurzarbeiterregelungen zu verlängern, also auf 2 Jahre konkret, was ja auch per Verordnung, soweit ich weiß, möglich ist. Gibt es da Überlegungen in die Richtung und wann soll da eine Entscheidung fallen?
Ich kann noch mal daran erinnern, dass der Minister angekündigt hat, zur Weiterführung der Regelung in Sachen Kurzarbeit im September einen Vorschlag vorzulegen.
ist ein neues Thema, dann bin ich aber erst
hier
dazu.
Ich will nochmal nachfragen, das ist der Terminplan. Gibt es denn da Vorstellungen des Ministers, in welche Richtung das gehen soll? Was stellt er sich vor? Hält er das für nötig angesichts der aktuellen Situation, so wie sie sich jetzt darstellt?
Es gibt natürlich Vorstellungen des Ministers. Er hat aber angekündigt, seine Vorstellungen im September vorzustellen.
Unmittelbar dazu, das sehe ich nicht, dann Herr Jordans.
Ja, ich hätte eine Frage ans BMG. Die New York Times berichtet von einem Brief hunderter Wissenschaftler, die, also der Brief ging an die WHO und die Wissenschaftler warnen, dass der Coronavirus längere Zeit in der Luft von geschlossenen Räumen schweben kann. Jetzt würde mich interessieren, hat die Bundesregierung bzw. ihre Behörden wie das RKI irgendwelche Informationen dazu, beziehungsweise schon irgendwelche Empfehlungen, die daraus resultieren?
Nee, also muss ich ganz ehrlich sagen, müsste ich nachreichen. Diese Informationen, die hält das RKI dann immer vor.
Unmittelbar dazu, Herr Jung.
Das war mein angemeldetes Thema, ein verwandtes Thema zum Corona in geschlossenen Räumen. Es geht auch ins Verkehrsministerium, nämlich Infektionen in Flugzeugen. Da würde mich vom BMG interessieren, wie Sie, ob Sie das für ungefährlich halten, weil aktuell, wenn man fliegt, auch in Deutschland, gelten keine Abstandsregeln. Halten Sie das für nachvollziehbar, für gut, dass die Airlines das nicht praktizieren? Und ans Verkehrsministerium, die EASA, das ist die für die Sicherheit des Flugverkehrs in Europa zuständige Behörde, hat eine Empfehlung ausgesprochen in Corona-Zeiten, dass im Flugzeug Abstand zu halten ist und zumindest jeder zweite Sitzplatz nur zu besetzen sei. Haben Sie diese Empfehlung registriert und warum wurde die bisher für Flugverkehr in Deutschland nicht umgesetzt?
Ich glaube, dazu hatten wir uns vor einiger Zeit schon mal geäußert. Die Äußerung des Bundesministers müsste dort auch noch zu finden sein. Ich habe sie gerade nicht vorliegen, kann ich gerne noch mal nachreichen. Der Minister hatte dazu auch mit dem RKI-Präsidenten Herrn Wieler gesprochen. Wie gesagt, die konkrete Äußerung müsste ich tatsächlich noch mal raussuchen.
Die Frage, ich hatte auch an das BMG gefragt, es gibt ja nämlich neue Studien jetzt in Amerika, die sagen, dass diese Angaben der Airlines, dass das ja alles total ungefährlich sei, weil die Luft alle paar Minuten quasi ausgetauscht wird, so nicht zu halten ist und eine Infektionsgefahr ja trotzdem besteht. Weil nur weil alle 4 Minuten in den Flugzeugen die Luft ausgetauscht wird, kann ja in diesen 4 Minuten das Infektionsgeschehen seinen Lauf nehmen. Und insbesondere, wenn man nebeneinander sitzt.
Wie gesagt, zu diesen Studien kann ich mich jetzt hier nicht äußern. Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
Dann bin ich bei Frau...
Ich würde aber auch gerne noch mal ergänzen, dass tatsächlich dann für die konkreten Anordnungen, welche Maßnahmen zum Gesundheitsschutz dann umzusetzen sind, dann aber auch die Kollegen tatsächlich vom BMG diejenigen wären.
Frau Jenn mit einem neuen Thema.
Eine Frage an das Finanzministerium. Ja, okay. 2 Fragen zum Thema Commerzbank. Die FAZ berichtet, dass der Bund letztendlich die Kritik von Cerberus geteilt hat an der Wachstumsstrategie. Also das auch an genau. Und dann die andere Frage ist, wie steht der Bund dazu, letztendlich circa eine Abfindungssumme zu zahlen?
Ihre erste Frage habe ich nicht so ganz verstanden. Deswegen würde ich jetzt wenn ich meinen Zettel finde, ich habe ihn nicht verloren. Ich mache einen Moment. Den ersten Teil, den kann ich leicht beantworten. Im Fall eines einvernehmlichen vorzeitigen Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden ist es die Aufgabe der Commerzbank, eine Aufhebungsvereinbarung auszuarbeiten. Der Bund äußert sich zu solchen internen Vorgängen nicht. Könnten Sie mir bitte noch mal Ihre erste Frage sagen? Die habe ich akustisch auch nicht verstanden.
Also die FAZ berichtet, dass der Bund letztendlich die Kritik von Cerberus geteilt hat, dass die Wachstumsstrategie, die Zielke vorgelegt hatte im Vorfeld, dass die nicht ausreicht. Ob das richtig ist?
Der Bund hat sein Bedauern geäußert über das Ausscheiden von Herrn Zielke und Herrn Schmidtmann und dabei bleibe ich hier.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Gibt es weitere Fragen? Das Herr Dorns, neues Thema nochmal, vermute ich.
Ja, altes Thema vom Montag. Ich würde ganz gerne nochmal das BMVI was fragen. Es geht nochmal um diese StVO-Novelle, die ja beispielhaft für die Arbeit des Ministeriums steht. Ich würde gerne wissen, von wann bis wann fand im Bundesverkehrsministerium die Rechtsförmigkeitsprüfung dieser Novelle statt? Und haben Sie inzwischen feststellen können, warum in der Zeit, es wird von 3 Monaten berichtet, die fehlende Zitierung, die jetzt zum Rückzug der Novelle geführt hat, nicht ergänzt wurde?
Also zu Ihrer ersten Frage, da müsste ich tatsächlich nochmal nachforschen. Das habe ich direkt nicht vorliegen. Die zweite Frage, da hatten wir uns am Montag schon zu geäußert, dass jegliche Schuldfragen in diesem Sinne nicht zu stellen sind, sondern ich kann Ihnen das gerne nochmal darlegen, aber ich glaube, da hat sich die Kollegin am Montag eigentlich auch schon ganz gut zugeäußert.
Ja, ich meine, Sie haben die Frage nicht wirklich beantwortet. Ne? Sie haben gesagt, so wie ich es verstanden habe, Sie wollen da keine Schuld zuweisen, was natürlich verständlich ist, wenn die Schuld in Ihrem Ministerium irgendwo zuzuweisen ist. Aber vielleicht interessiert das ja außerhalb des Ministeriums jemanden.
Also diese Aussage an sich würde ich mir schon mal nicht zu eigen machen, genauso wie die Aussage von Ihnen, dass das beispielhaft für die Arbeit des Verkehrsministeriums stehen würde. Grundsätzlich habe ich allerdings der Aussage meiner Kollegin vom Montag nichts hinzuzufügen.
Also Sie wissen es nicht oder Sie wollen nicht wissen, wer dafür verantwortlich ist?
Ich habe das schon mal sehr deutlich gemacht und ich glaube, allen ist auch klar, dass im Gesetzgebungsprozess nicht nur ein Ministerium beteiligt ist, sondern ein solcher Gesetzesvorgang tatsächlich durch sehr viele Instanzen geht. Ich habe aber auch noch mal deutlich gemacht, dass es hier und jetzt nicht darum geht, eine Schuld zuzuweisen.
Herr Jessen dazu?
Die Frage war doch aber gewesen, und die beschäftigt jetzt mich auch, warum eine notwendige Ergänzung nicht stattgefunden hat. Und da Sie nun sagen, dass das ja nicht nur Ihr Ministerium sei, werden Sie uns berichten können, in wessen Verantwortung, das ist nicht Schuld, aber in wessen Verantwortung diese Unterlassung liegt.
Also ich kann, wie gesagt, nochmal, ob wir es jetzt Schuld oder Verantwortung
nennen. Großer Unterschied.
Mag semantisch sein. Darauf würde ich jetzt nicht weiter eingehen. Dass wir an einer zügigen und fairen Lösung der Situation arbeiten, auch das hat die Kollegin schon am Montag gesagt.
Herr Jung dazu.
Welche anderen Ministerien waren beteiligt?
Die üblichen, die im Gesetzgebungsprozess dabei sind.
Wer sind die üblichen?
Auch da habe ich jetzt keine Auflistung, aber ich wiederhole nochmal, dass es jetzt an dieser Stelle nicht darum geht, die Schuldfrage zu klären, sondern die Situation zu lösen. Und da sind wir unter Hochdruck dran.
Frau Fietz, können Sie das beantworten? Welche anderen Ministerien waren daran beteiligt?
Können Sie es nachreichen? Ich habe den Äußerungen des Kollegen nichts hinzuzufügen.
Können Sie es nachreichen?
Wenn wir dazu Informationen haben, könnten wir die nachreichen.
Das ist ja nicht geheim, oder?
Das denke ich nicht.
Gut.
Ich sehe keine weiteren Fragen und habe auch keine weiteren auf meiner Liste. Dann danke ich Ihnen für diesen Mittwochmittag. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. I'm thinking.
Nation.